It's After Hour.
Ein Podcast von David und Adina.
Good morning, babe.
Na, was geht?
Mir geht's gut. Nicht viel. Bin ausgeschlafen. Und dir?
Mir geht's auch soweit ganz in Ordnung. Du weißt, ich hasse dieses Wetter. Ich hasse Sonne und Sommer. Und ich freue mich einfach nur wieder drauf, wenn Herbst kommt.
Ich mag dieses wechselhafte Wetter nicht. Ich mag dieses einen Tag 30 Grad, dann am nächsten Tag ist wieder April gefühlt, wo es regnet, dann wieder Sonne scheint, dann hagelt es, dann scheint wieder die Sonne, dann regnet es. Es ist irgendwie nicht konstant und das nervt mich so ein bisschen. Dann bekomme ich immer Kopfweh.
Okay, nee, das mag ich eigentlich ganz gern. Das finde ich ganz lustig.
Echt?
Ne, das finde ich witzig, wenn das so überraschend anders ist, wenn man gerade spazieren ist draußen, die Sonne scheint und dann eine Sekunde später regnet es und man muss sich irgendwo unterstellen und das finde ich irgendwie cool.
Das Problem dabei ist, man kann nicht planen, was man anzieht. Eigentlich braucht man einen Pulli, dann wieder braucht man ein T-Shirt und dann braucht man eine Regenjacke. Und alles drei immer mitzunehmen ist scheiße.
Ja, ich finde das ganz witzig. Was ist denn so passiert die letzten Wochen?
Wir waren mal wieder im Kitty.
Stimmt, zum ersten Mal dieses Jahr.
Es war cool. Haben wir dann auch einen Kumpel von mir getroffen.
Ja, beziehungsweise wir sind mit dem gegangen, weil der uns Gästeliste besorgt hat. Ich fand den Abend aber mega, mega witzig. Also wir hatten so viel Spaß, wir haben nur getanzt. Ich habe auch bis, glaube ich, 2 Uhr durchgehalten oder 2:30.
Ja.
Hätte ich auch nicht gedacht.
Normalerweise ist ab 12.30 Uhr, 1 Uhr kritisch.
Halbe Stunde länger geschafft diesmal. Boah, eine Situation war nur, dass ich den Kumpel ja noch gar nicht kannte vorher. Kurz mal gesehen, aber mehr jetzt auch nicht. Und der hat die ganze Nacht Kaugummi gekaut. Für manche ist es irgendwie ein Ding beim Feiern, Kaugummi zu kauen, warum auch immer. Was haben alle mit ihrem Kaugummi?
Weißt du es nicht?
Nee, was denn?
Naja, normalerweise, wenn man Amphetamine nimmt, dann knirscht man.
Ah, und er hat was genommen, oder wie?
Weiß ich nicht, aber das ist der Grund, warum viele in der Techno-Szene Kaugummi kauen.
Oh, ich fand das so nervig, weil ich habe ja ziemlich stark Misophonie, also das ist so eine Überempfindlichkeit auf bestimmte Geräusche und bei mir können vor allem Essgeräusche sehr schnell Aggressionen auslösen. Und alle, die mich kennen, die wissen das und wenn wir zum Beispiel essen, kann ich dir einfach sagen, ey, hör auf, deine Suppe so laut zu schlürfen oder was auch immer.
Das kommt nie vor, wollte ich nur sagen.
Nee, bestimmt nicht. Aber dein Kumpel, mit dem ich da zum ersten Mal wirklich Zeit verbracht habe, hatte halt dieses Kaugummi im Mund und hat so laut geschmatzt. Und ich habe versucht, ihn irgendwie darauf hinzuweisen, ohne extrem unsympathisch zu klingen. Und meinte dann so ganz vorsichtig, hey, kennst du Misophonie? Und habe ihm das dann so erklärt, dass ich das habe und dass es für mich sehr, sehr schwer ist, schmatzende Geräusche auszuhalten. Und er so, ah ja, okay. Und hat einfach weiter geschmatzt. Das heißt, er hat null verstanden, warum ich ihm das erzählt habe und dachte, ich hätte ihm einfach so random, ohne Kontext im Club von meinen Störungen erzählt.
Ja, habe ich dann aber nicht gesagt, Digga, hör auf zu schmatzen. Manchmal muss man direkt sein.
Ja, der ist dann auch noch mit uns nach Hause gegangen und du hattest auch noch was mit ihm. Ich habe ein bisschen zugeguckt.
Nee, es war auch so lustig, weil bevor wir nach Hause gegangen sind, hast du ja gesagt, ey, wollen wir ihn mit nach Hause nehmen? Und dann habe ich gesagt, ey, ist vollkommen dir überlassen, wir haben gerade ein Date. Wenn du willst, dass er mit uns nach Hause geht, dann frag ihn. Und dann bist du ja zu ihm hin und hast ihn, glaube ich, gefragt, ob er mitkommen will. Und er hat dich falsch verstanden. Und er hat gesagt so, nee, er bleibt noch hier. Und dann, als ich gesagt habe so, ey, wir hauen uns dann gleich ab, willst du echt nicht mitkommen? Und dann hat er zu mir gesagt so, ey, geh doch pennen, oder? Er bleibt lieber hier. Und ich so, nee, wir machen da noch was bei uns daheim. Also, ey, sag es doch gleich. Natürlich komme ich da noch mit. Er hat mich voll falsch verstanden. Er hat gedacht, dass wir nach Hause gehen und ob er auch nach Hause gehen will. Auf jeden Fall, ja. Dann ist er mit uns nach Hause gekommen und das war eigentlich echt ganz witzig.
Ich hatte, glaube ich, noch im Club zu ihm gesagt, ich werde nichts mit dir haben, aber ich hätte Bock, David und dir zuzuschauen. Und, oh mein Gott, eine Sache fällt mir gerade noch ein. Das war auch so funny. Ich hatte, glaube ich, generell Probleme, ihn zu verstehen und er hatte Probleme, mich zu verstehen. Mhm. Weil er ist Amerikaner, hat aber viel Deutsch gesprochen, weil er als Deutschlehrer gearbeitet hat.
Ja.
Und ich habe ja ein Problem damit, Dialekte und Akzente zu verstehen. Mhm. Und dann Als wir bei uns waren, hatten wir irgendwann dann meine Musik angemacht, also Deutschrap, und er fand das ganz cool. Mhm. Und dann kam aber irgendwann wieder andere Musik, also weiß nicht, Techno oder so. Und dann meinte er immer wieder, er möchte Rap, er möchte Rap. Und ich so, warum möchte er jetzt Raps essen? Ich hab das gar nicht verstanden. Ich so, soll ich jetzt ein Burrito machen oder
wie? Ah, ja, es war lustig mit euch beiden. Ich hatte auf jeden Fall Unterhaltung.
Er gab viele Missverständnisse.
Ja.
Ansonsten, die eine Frau, mit der ich mich seit einem krassen einem halben Jahr jetzt schon ab und an mal treffe, die ist gerade nicht in Deutschland. Die ist vor über einem Monat in die Heimat gefahren und kommt erst in einer Woche wieder. Also ist echt ultra lange weg. Und wir schreiben so manchmal und dann meinte sie, I miss you und so. Und dann dachte ich so, ach krass. Das hast
du gerade genauso ausgesprochen wie sie.
Ja. Sie spricht das immer so süß aus. Und dann habe ich halt gemerkt, ich vermisse sie irgendwie auch. Und das war voll schön zu spüren, weil ich super selten jemanden vermisse. Und dann habe ich überlegt, was ich an ihr vermisse. Und dann ist mir aufgefallen, das sind gar nicht mal so oberflächliche Dinge wie ihre Brüste oder ihr Gesicht oder so. Also klar, die auch. Aber halt vor allem ihre Stimme und so, wie sie mich anschaut. Und das fand ich irgendwie voll schön.
Voll schön.
Ja, das fühlt sich echt schön an. Ich mag das voll, jemanden zu vermissen. Ich finde das ein richtig schönes Gefühl. Also wenn man weiß, dass man den irgendwann wieder sieht. Wenn nicht, dann ist scheiße.
Also so ein Beispiel nach einer Trennung, meinst du? Dass man die Person vermisst, aber keinen Zugang mehr zu der Person hat.
Ja, das ist doof. Aber sich auf jemanden zu freuen und den deswegen zu vermissen, das ist cool.
Da haben wir ja auch gestern drüber geredet, dass wenn man zusammen wohnt, dieses Gefühl von Vermissen oftmals verloren geht. Und wenn wir mal unsere Eltern besuchen gehen, getrennt voneinander, und dann ist es voll cool, mal wieder dieses Gefühl zu haben, ey, ich vermisse die Person und ich sehe die in 3-4 Tagen wieder, und dann freut man sich umso mehr, wenn man sich dann wieder sieht.
Oder wenn du einfach mal eine Nacht weg bist, weil du in Hamburg ein Shooting hast oder so, dann freue ich mich auch immer schon voll, wenn du wieder zurückkommst.
Ja.
Wollen wir zum Thema der heutigen Folge kommen?
Sehr gerne.
Und zwar geht es heute um Hormone. Es geht darum, inwieweit werden wir gelenkt von unseren Hormonen und wie sehr bestimmen sie unsere Bedürfnisse und unsere Sexualität. Ich habe dazu ein paar sehr, sehr spannende Dinge herausgefunden. Das Ding ist nämlich, David muss gerade jede Sekunde lernen. Der hat Prüfungen im August. Nebenbei auch noch ein paar richtig nervige andere Dinge, Gerichtsverfahren und so weiter. Also bei dir brennt gerade die Hütte. Deshalb habe ich heute die Folge vorbereitet und freue mich darauf, dich und die Hotties mit ein paar sehr spannenden Studienergebnissen zu überraschen. Ich glaube, mein Redeanteil wird heute so bei 90% liegen. Ich hoffe, das ist heute auch mal in Ordnung. Ich werde mir Mühe geben, besonders angenehm zu reden, damit wir hier alle eine gute Zeit haben.
Dafür wollte ich mich nochmal bedanken. Und ich freue mich jetzt schon, dir zuzuhören. Beziehungsweise dazwischen auch noch ein paar kluge Kommentare abzulassen.
Wir werden sehen. Also Hormone spielen ja in allen Lebensbereichen eine riesige Rolle. Wir konzentrieren uns heute natürlich vor allem auf die Sexualhormone, aber um hier jeden auch mal ganz kurz abzuholen. Also beispielsweise unser Stoffwechsel. So ein grundlegender physiologischer Prozess bei uns, der wird von Hormonen gesteuert, weil Insulin und Glukagon den Blutzuckerspiegel regulieren. Unser Verhalten hängt auch von Hormonen ab. Also je nachdem, wie viel Cortisol und Adrenalin wir im Körper haben, desto besser oder schlechter können wir mit Stresssituationen umgehen. Unsere Emotionen hängen von Hormonen ab. Also wie glücklich wir sind, bestimmen Serotonin und Dopamin. Und Melatonin entscheidet, wie gut wir schlafen. Und Oxytocin entscheidet, wie eng wir eine Bindung und Vertrauen aufbauen. Und. Und ich wette, ganz vielen ist nicht klar, wie sehr unsere Hormone auch bestimmen, mit wem wir Sex haben, wie oft wir Sex haben und welchen Sex wir haben. Das ist super, super spannend.
Finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber ich muss jetzt kurz noch ein kleines Kopfkino anregen, weil ich merke gerade, wie absurd es eigentlich ist. Wir sitzen uns hier gegenüber, sitzen am Esstisch, unser Laptop sind aufgebaut, unsere Mikros sind aufgebaut und ich sitze dir gegenüber mit deiner schönen Brille. Du bist komplett nackt, ich bin komplett nackt und wir reden hier über einen Sex-Podcast nackt. Ich finde es mega geil, passt perfekt und ja.
Es ist einfach so heiß.
Es ist brutal heiß.
Ich hasse es. Fangen wir mal damit an, mit wem wir Sex haben. Da gibt es wirklich zahlreiche Studien, die untersucht haben, inwieweit Hormone eine Rolle bei der Partnerwahl spielen. Erstmal ist es natürlich so, dass Männer mit einem höheren Testosteronspiegel tendenziell als attraktiver und maskuliner wahrgenommen werden, weil je höher der Testosteronspiegel, desto markanter die maskulinen Gesichtszüge. Also vor allem während der fruchtbaren Phase finden Frauen Männer mit maskulinen Gesichtszügen attraktiver. Außerhalb dieser Phase neigen Frauen dazu, Männer mit eher sanften Gesichtszügen attraktiver zu finden.
Frage an dich, wie würdest du meine Gesichtszüge wahrnehmen? Sind sie eher sehr maskulin oder sehr feminin?
Es kommt darauf an, wie viel du gerade wiegst.
Was soll das jetzt heißen?
Also ich finde, du hast sehr maskuline Gesichtszüge, aber wenn du so richtig in Massephase bist, also die Zeit, wo du beim Bachelor warst,
Werden die dann eher weiblich oder wie?
Nee, aber sind dann nicht mehr ganz so markant.
Mm.
Setzt gerne ein bisschen was im Gesicht an.
Okay, got it.
Aber bist trotzdem noch sehr, sehr hübsch.
Dann bin ich nicht mehr sexy, aber hübsch. Gut.
Doch.
Ja, gut.
Andersrum gibt es auch ein paar Fakten, was die Frauen angeht. Und zwar eine Frau mit viel Östrogen hat eher ein symmetrisches Gesicht und eine größere Differenz zwischen dem Umfang von Taille und Hüfte, was Männer wiederum evolutionär bedingt attraktiv finden, weil das Fruchtbarkeit signalisiert. Ey, und ganz kurz dazu, ich habe dir das, glaube ich, auch letzte Nacht erzählt.
Was genau?
Dass ich schon relativ früh eine breite Hüfte und eine schmale Taille bekommen habe. Und meine Freunde das nicht hatten in meiner Jugend. Und meine Freunde waren aber alle voll cool. Und dann wollte ich das auch immer, also eine breitere Taille und eine schmalere Hüfte. Weil ich dachte, wenn das alle haben, dann ist das ja voll cool und ich will das auch haben und habe mich immer voll geschämt für meine breite Hüfte.
Ich finde es aber eh so crazy, für was man sich früher immer geschämt hat, nur weil man nicht in der Norm war.
Total.
Und jetzt im Nachhinein denkt man sich, Alter, wie doof, wie Glück habe ich denn eigentlich, dass ich nicht in dieser Norm liege.
Genauso mit meinen Zähnen. Also mir wurde früher immer gesagt, ich hätte so Hasenzähne, weil die ein bisschen größer sind. Und wollte mir die auch abschleifen lassen beim Zahnarzt. Und der meinte aber, bist du komplett bescheuert? Auf gar keinen Fall mache ich dir das. Jetzt bin ich sehr, sehr froh darüber, weil Zähne im Laufe des Alters ja so oder so kürzer, kleiner, wie auch immer werden, weil sie sich abnutzen. Und meine sind noch echt schön.
Ja, deswegen Hotties, schämt euch nicht, wenn ihr nicht in der Norm liegt. Embrace your uniqueness.
Und wir hatten ja auch schon in früheren Folgen das Thema Pheromone, weil der Duft eines Menschen hilft uns, jemanden zu finden, der genetisch zu uns passt. Und jemanden zu finden, der genetisch zu uns passt, ist nur optimal möglich, wenn die Hormone im Gleichgewicht sind. Denn nur dann neigen wir dazu, den Körpergeruch von anderen mit unterschiedlichen Immunsystemgenen als unseren eigenen als angenehmer zu empfinden. Weil falls man sich fortpflanzt, führt das dann zu genetischer Vielfalt. Also die evolutionäre Psychologie deutet darauf hin, dass unsere Hormone sehr strategisch arbeiten, um den genetischen Erfolg zu maximieren. Bei Hunden ist es ja auch so, dass Mischlinge in der Regel ein stärkeres Immunsystem haben und resistenter gegen Krankheiten sind. Und ich finde das so, so lustig, weil dieses ganze rechte Schwachsinnsdenken von wegen Blutlinie erhalten und so ergibt ja generell schon keinen Sinn. Aber mit dem Hintergrund halt erst recht nicht.
Ich finde das Thema Pheromone generell super spannend und ich glaube, in den nächsten paar Jahren werden noch sehr, sehr viele Studien rauskommen, die noch viel mehr darüber preisgeben werden, weil ich glaube, momentan gibt es gar nicht so viele Informationen, die über die Rezeptoren und die verschiedenen Pheromone berichten.
Das mit diesen unterschiedlichen Immunsystemgenen hatte mich dann auch noch ein bisschen interessiert. Ich habe mir das deshalb nochmal genauer angeschaut. Also hauptsächlich geht es da um die sogenannten MHC-Gene und MHC steht dabei für Major Histocompatibility Complex. Du kennst es wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ah, okay. Und diese MHC-Gene sind dafür verantwortlich, dem Immunsystem zu helfen, zwischen körpereigenen und fremden Proteinen zu unterscheiden, was eben wesentlich für die Immunabwehr ist.
Da kann ich auch noch was dazu sagen, weil es gibt die Natural Killer Cells. Das sind die Immunzellen, die vom Körper produziert werden, die körpereigene Zellen erkennen und körperfremde. Und mit diesen MHC-Genen oder MHC-Rezeptoren docken die dann an und erkennen dann, ob es eine körpereigene Zelle. Die wird in Ruhe gelassen und sobald sie den Rezeptor nicht erkennen, werden diese Zellen zerstört.
Und in unserem Geburtsjahr 1995 wurde eine Studie durchgeführt, die als bahnbrechend gilt, was dieses ganze MHC- und Pheromone-Ding angeht. Jetzt meine Frage an dich. Was schätzt du, wie wurde die durchgeführt? Also wie wurde herausgefunden, was für uns attraktiv riecht und welche Immunsystemgene wir anziehend finden und welche nicht?
Wie die Studie durchgeführt wurde?
Ja.
Boah, das ist schwierig. Ich denke mal, dass es so eine Art Blind Dating war, oder? Dass man Frauen und Männern die Augen verbunden hat und die miteinander interagieren lassen hat und dann herausgefunden hat, okay, die Person findet die Person irgendwie anziehend aus den und den Gründen.
Nee, denk mal daran, in welchen Momenten wir am meisten riechen.
Naja, wahrscheinlich während einer bestimmten Zykluswoche.
Nee. Ich meine nicht, wann unsere Nase am besten arbeitet, sondern wann unser Körper am meisten Geruch produziert.
Ah, okay, die haben Sport gemacht.
Ja, also es geht um Schweiß.
Ja.
Der Schweizer Biologe Klaus Wedekind ließ Frauen an verschwitzten T-Shirts von Männern riechen.
Got it, okay.
Und je unterschiedlicher die MHC-Gene waren, desto angenehmer war der Geruch für diejenigen. Weil eben dann die Nachkommen ein breiteres Spektrum an Immunabwehrmechanismen erben und somit widerstandsfähiger gegen eine Vielzahl von Krankheitserregern sind.
Interessant.
Todes, oder?
Ja.
Und dieser biologische Prozess ist eben nur dann gegeben, wenn die Hormone einigermaßen im Gleichgewicht sind. Und deshalb können sich auch unsere Präferenzen so sehr verändern, wenn hormonelle Verhütung abgesetzt wird. Weil Frauen, die ein hormonelles Verhütungsmittel verwenden, eher dazu neigen, den Geruch von Männern mit ähnlichen MHC-Genen zu bevorzugen. Hm. Und das hat dann auch langfristig Auswirkungen auf die Partnerwahl und auf die genetische Diversität der Nachkommen. Also hormonelle Verhütung schädigt nicht nur uns selbst, sondern eventuell auch die Gesundheit unserer Nachkommen. Und bei gleichgeschlechtlichen Paaren ist übrigens dasselbe. Also da suchen wir uns auch eher jemanden aus, der unterschiedliche MHC-Gene hat.
Also in einer Gay-Relationship findet das genau gleich statt.
Genau. Und die sind meistens ja nicht davon betroffen, dass einer hormonell verhütet.
Mhm.
Deshalb sind sie viel besser darin, jemanden zu finden, der genetisch bedingt besser zu ihnen passt. Weil heterosexuelle Beziehungen, wenn einer hormonell verhütet, kann es sein, dass man jemanden eher attraktiv findet, der dieselben MHC-Gene hat, beziehungsweise ähnliche MHC-Gene hat. Und das ist dann meistens eigentlich nicht so gut.
Also stimmt, dass das Gegensätze sich anziehen?
Genetisch bedingt, ja. Auf anderen Ebenen, nein. Bleiben wir mal bei gleichgeschlechtlicher Liebe. Ich habe mich schon öfter gefragt, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen Hormonen und Bisexualität oder Homosexualität. Und den gibt es tatsächlich, bedingt. Also klar, auf wen wir Bock haben, hängt mit super vielen verschiedenen Dingen zusammen. Aber Frauen mit einem höheren Testosteronspiegel sind häufiger bisexuell oder lesbisch. Und das ist sowohl der Fall im Erwachsenenalter, wenn sich da die Hormone verändern und der Testosteronspiegel steigt, dass Frauen dann einfach mehr Bock auf Frauen entwickeln oder aber auch direkt in der Entwicklungsphase. Also wer als Teenager einen höheren Testosteronspiegel hat, kann dadurch sein Gehirn langfristig so beeinflussen, dass es sexuell gesehen stärker auf gleichgeschlechtliche Reize reagiert. Und da musste ich daran denken, dass du als Teenager in dieser extrem hormonellen Phase einfach Schwänze super spannend fandest. Und das kann ja einer der Gründe sein, weshalb du heute noch so viel Spaß mit Schwänzen hast.
Vielleicht. Das war ja jetzt auf Frauen bezogen. Wenn man das Ganze jetzt auf Männer bezieht, hat es dann auch was mit dem Testosteron-Östrogen-Verhältnis zu tun? Ob man jetzt eher auf Männer oder auf Frauen steht?
Habe ich versucht herauszufinden, aber die Studienlage ist da unfassbar dünn. Also das wurde einfach nicht erforscht.
Okay.
In die Richtung wurde nicht viel gemacht. Also es gab ein bisschen was dazu, aber halte ich nicht für repräsentativ.
Gut.
Ist zu dünn.
Ist zu dünn, gut.
Aber Thema Hormone und homosexuelle Beziehungen. Also bei Beziehungen zwischen Frauen können hormonelle Synergien auftreten, die ziemlich cool sind. Und zwar gibt es in lesbischen Beziehungen oft eine höhere Freisetzung von Oxytocin, also von unserem Kuschelhormon. Deshalb fällt es wissenschaftlich gesehen in lesbischen Beziehungen leichter, Vertrauen aufzubauen, Nähe, Bindung aufzubauen. Und deshalb gibt es ja auch dieses Phänomen, dass lesbische Paare zum Beispiel voll schnell zusammenziehen, weil eben voll schnell so eine stärkere Bindung aufgebaut wird. Hast du vielleicht schon mal von gehört?
Habe ich noch nicht.
Echt?
Nee, wirklich nicht.
Gut, dann bist du vielleicht einfach nicht in der lesbischen Szene so ein bisschen unterwegs.
War ich auch noch nie.
Okay. Nee, ja. Das ist echt ein Ding. Frauen ziehen ultra schnell zusammen.
Ja, in der schwulen Szene ist es ja komplett andersrum.
Dazu kommen wir auch gleich noch.
Okay.
Hat auch was mit Hormonen zu tun. Hm. Und was das in diesen lesbischen Partnerschaften nochmal verstärkt, ist, dass in der Regel beide ähnlichen hormonellen Schwankungen ausgesetzt sind. Und dadurch ist auch oft diese emotionale Erfahrung ähnlich, die sie haben. Also diese gemeinsamen Zyklen führen generell zu mehr Verständnis und Unterstützung. In homosexuellen Partnerschaften muss meistens nicht hormonell verhütet werden. Dadurch haben auch beide meistens einen ziemlich guten Progesteronwert. Und Progesteron wirkt ja auch beruhigend und stressreduzierend. Also statistisch gesehen konnte herausgefunden werden, dass lesbische Paare besser daran sind, Stress zu bewältigen.
Ja, Progesteron ist eh so ein interessantes Hormon. Da es ja auch die Körpertemperatur der Frau erhöht und den Uterus darauf vorbereitet, auf eine befruchtete Keimzelle.
Und du hast ja eben gerade schon ganz kurz gefragt, ob es in schwulen Partnerschaften auch hormonelle Synergien gibt. Magst du vielleicht mal selbst raten, welche?
Wahrscheinlich die Testosteronwerte, oder? Dass die Männer dann ähnliche Werte haben?
Naja, vor allem halt viel, ne? Also es kommt generell sehr viel Testosteron zusammen, was dann oft natürlich zu mehr Sexdrive führt. Also Testosteron bestimmt ja zu einem großen Teil, wie oft man Bock auf Sex hat. Und Testo wird ja auch in Verbindung mit sehr viel Energie gebracht. Aber jetzt kommen wir nämlich zu dem Punkt. Testo kann auch die Bindungswirkung von Oxytocin hemmen. Das wusste ich vorher gar nicht, dass es da Verbindungen gibt. Und deshalb sind schwule Männer statistisch gesehen länger Single als lesbische Frauen, die ja im Gegensatz dazu viel mehr Oxytocin haben, weil sie nicht die hemmende Wirkung von Testosteron haben.
Das ist sehr interessant. Das wusste ich auch noch nicht, dass Oxytocin durch Testo gehemmt wird. Crazy.
Ne? Also, wir haben jetzt darüber geredet, wie Hormone beeinflussen, mit wem wir Sex haben, wie oft wir Bock auf Sex haben. Und ich habe ja zu Anfang gesagt, wir reden auch darüber, wie sie beeinflussen, auf welche Art von Sex wir Lust haben. Also beispielsweise, wenn ich wenig Dopamin habe und viel Oxytocin habe, habe ich mehr Lust auf einen Sex, der mir Liebe und Wärme und Geborgenheit schenkt. Also da will ich nicht doggy durchgenommen werden von dir.
Also wenn viel Oxytocin ausgeschüttet wird, dann ist man eher dazu bereit zu kuscheln. Vanilla Sex steht dann im Vordergrund. Missionar in die Augen schauen, aufeinander sitzen, sehr enger Kontakt und sehr viel Blickkontakt und eher so schöner Sex.
Ja, genau. Und je mehr Testosteron dann im Spiel ist und je weniger Oxytocin, desto potenziell wilder wird es dann auch.
Animalischer.
Es gibt aber auch einen Zusammenhang zwischen dem Sexualhormonspiegel und sexueller Offenheit. Also Sexualhormone beeinflussen nicht nur unser sexuelles Verlangen, also unsere Libido, sondern auch unser Verhalten und unsere generelle Einstellung gegenüber Sexualität. Ultra spannend. Also Menschen mit einem höheren Sexualhormonspiegel haben tendenziell eine größere sexuelle Offenheit und eher die Neigung zu mehreren Sexualpartnern. Und das gilt für beide Geschlechter. Also je mehr Sexualhormone, desto offener gegenüber verschiedenen sexuellen Erfahrungen, weil damit auch die Risikobereitschaft erhöht ist und die Impulsivität. Also man ist auch eher für sexuelle Abenteuer bereit. Und das ist vor allem spannend, wenn man bedenkt, dass der Spiegel an Sexualhormonen im Laufe des Lebens ja extrem variiert und bei Frauen übrigens im Durchschnitt Anfang 30 den Höhepunkt erreicht. Also wer in seinen 20ern noch nicht so experimentierfreudig war, wird es vielleicht noch in den 30ern. Kann alles passieren, nobody knows.
Das ist so witzig, weil ich hatte, glaube ich, früher, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich hatte mit meinem Dad ein Gespräch und Er hat mir irgendwie, ich weiß auch nicht mehr, in welchem Kontext es war, aber er hat mir irgendwie gesagt, so, yo, Frauen mit 30 werden viel verrückter. Also das ist dann der Grund dafür.
Ich finde es schon echt krass, wie sehr die Hormone uns beeinflussen. Also klar, ich denke, ich muss es nicht sagen, aber natürlich spielen auch bei diesen ganzen Dingen soziale Dinge eine Rolle, kulturelle, persönliche Faktoren, auch bei der Partnerwahl. Also es ist natürlich immer ein Zusammenspiel, aber Hormone machen schon wirklich viel aus. So viel dazu. Wir haben jetzt ganz, ganz viel über die vor allem positiven Effekte von Hormonen gesprochen. Du weißt, ich bin ein riesengroßer True-Crime-Fan und ich habe mich bei der Recherche zu Hormonen daran erinnert, dass ich schon den einen oder anderen Kriminalfall mal in einem Podcast gehört habe, bei denen Hormone eine signifikante Rolle gespielt haben. Also natürlich auch hier nicht nur die Hormone, aber sie haben dazu beigetragen. Und ich habe das nochmal rausgesucht und fand es an der Stelle ganz spannend, das zu erwähnen.
Ja, da bin ich jetzt gespannt.
Einmal der Fall von Chris Benoit, der war professioneller Wrestler und hat sich anabole Steroide gespritzt, die seinen Testosteronspiegel erheblich erhöht hatten. Und er hat 2007 erst seine Familie und dann sich selbst getötet.
Shit.
Also Steroidmissbrauch wird generell mit einer erhöhten Aggressivität und gewalttätigem Verhalten in Verbindung gebracht.
Weißt du, was für anabole Steroide er genommen hat? Weil es gibt ja eine krass große Anzahl an verschiedenen Möglichkeiten, seinen Testosteronspiegel zu erhöhen.
Kann man bestimmt herausfinden, aber habe ich nicht.
Okay.
Und weibliche Fälle gibt es auch ziemlich viele. Die gehen dann aber oft in eine ganz bestimmte Richtung. Und zwar Thema Kinder. Und ich weiß, dass gerade bei diesem Thema sehr viele sehr sensibel sind. Deshalb gehe ich nicht zu detailliert darauf ein, auf einen bestimmten Fall. Aber Frauen durchleben ja während und nach der Geburt sehr starke hormonelle Veränderungen, wodurch es dann zu dieser klassischen postpartalen Depression kommen kann. Und wenn man dann bereits psychisch stark vorbelastet ist und bereits unter Traumata leidet oder anderen mentalen, gesundheitlichen Problemen, kann das wirklich unfassbar belastend sein. Und da ist es schon wirklich oft vorgekommen, dass Frauen in genau dieser Phase ihre Kinder getötet haben und danach gar nicht mehr wissen, wieso sie das gemacht haben.
That is crazy. Und danach verdrängt oder danach einfach nicht mehr gewusst, warum sie es gemacht haben?
Also es gibt halt wirklich viele Fälle dazu. Ich hatte halt direkt im Kopf so 6. Und es ist immer ein bisschen unterschiedlich, aber die meisten sagen, es ist einfach so passiert. Hormone sind einfach so faszinierend und ich glaube, das zeigt auch nochmal so gut, wie wichtig es ist, andere nicht zu verurteilen, sei es jetzt für ihren Sexdrive oder whatever, weil ganz, ganz vieles ist einfach gesteuert von Hormonen und man muss versuchen, seine Hormone wirklich im Gleichgewicht zu halten, das ist ultra wichtig.
Ich musste auch kurz daran denken, dass es ja bei Übergewichtigen auch sehr ähnlich ist, dass die auch sehr von ihren Hormonen gesteuert werden, zum Beispiel das Hormon Leptin, was dazu führt, dass es ein Sättigungsgefühl gibt und es wird von den Fettzellen produziert. Also eigentlich würde man denken, je übergewichtiger man ist, desto mehr Leptin wird produziert. Das Problem ist, dass bei Übergewichtigen durch die hohe Produktion von Leptin die Rezeptoren irgendwann geschädigt werden und so das Leptin nicht mehr an den Zellen andocken kann, um das Hungergefühl zu regulieren. Und deswegen kann es oft zu einem Überessen kommen und dadurch nimmt man eben noch mehr zu.
Und das ist einfach so unfair, dass diese Menschen es dann besonders schwer haben, nur wegen der Hormone. Und wenn man nicht genügend schläft, hat man ja auch mehr Hunger und das ist auch hormonabhängig, wa?
Genau. Also das führt auch dazu, dass du eben vor allem die Hormone Leptin und Ghrelin nicht genügend synthetisierst. Und das führt dann eben auch dazu, dass du Heißhungerattacken bekommst. Also Schlaf ist super wichtig.
Wollen wir jetzt am Ende noch so ein bisschen mehr drauf eingehen, wie man seine Hormone am besten ins Gleichgewicht bringt? Also das Ding ist klar, so Klassiker bezüglich Gesundheit, wie du gerade schon sagtest, Schlaf. Ganz wichtig ist auch der Darm, also Serotonin wird zu 90% im Darm produziert und wenn es dem nicht gut geht, geht es uns auch nicht gut.
Ja.
Hast du da noch so ein paar andere Dinge, auf die man achten könnte?
Noch so ein paar Basics sind natürlich Bewegung. Du solltest dich genügend bewegen, ein bisschen Sport machen. Also es reicht wirklich, mal kurz an die frische Luft zu gehen, 20-minütiger Spaziergang. Man sollte natürlich auch auf seine Ernährung achten, alle Mikro- und Makronährstoffe zu sich nehmen. Also eine ausgewogene Ernährung ist super wichtig, weil man eben so auch die ganzen Precursor für die Hormonbildung zu sich nimmt. Deswegen können auch Supplements sehr hilfreich sein. Vitamin D, L-Tryptophan, Magnesium, Zink, also diese ganzen Mikro- und Makronährstoffe sind wichtig für die Hormonproduktion.
L-Tryptophan nehme ich auch immer, sobald ich irgendwie das Gefühl habe, mir geht es gerade nicht ganz so gut.
Ja, also L-Tryptophan, 5-HTP sind alles Precursor für Serotonin. Vitamin D ist natürlich auch für den Knochenerhalt super wichtig, für die Kalziumaufnahme. Was auch ein sehr wichtiger Mikronährstoff ist, ist Omega-3-Fettsäure, da es super wichtig ist für die Peptidhormone, also die lipidreichen Hormone. Und was man auch sehr, sehr vernachlässigt, ist Stressmanagement. Also Yoga, Meditation, einfach um seine Cortisolwerte zu regulieren und dass man eben keinen erhöhten Cortisolspiegel hat.
Da liebe ich ja auch Ashwagandha.
Auch sehr gut. Und am Schluss viel trinken. Hydration ist key.
Thema Hormone und Libidoverlust, also Hormone ins Gleichgewicht bringen, um die Libido zu steigern. Da haben wir in Folge 7 mal drüber geredet. Da hast du ein paar Tipps gegeben gegen Libidoverlust.
Und da habe ich sogar noch so ein paar extra Tipps, die ich nicht jedem ans Herz lege, aber ich habe ein neues Peptid kennengelernt, das heißt Peptid 141. Das nehmen meistens Frauen, die in ihre Wechseljahre kommen und einen Libidoverlust erleiden. Es soll die Libido steigern. Ich habe selbst damit Erfahrungen gemacht, es stimmt. Aber, wie gesagt, das will ich erst ärztlich klären. Es kann Nebenwirkungen haben. Und du hast ja die Folge super vorbereitet. Wie sieht es eigentlich mit einem Beziehungstipp aus? Hast du da einen für uns?
Natürlich. Und ich versuche mich auch mal kurz zu halten, weil ich heute schon echt so viel geredet habe. Und zwar ist es ja immer ein sehr, sehr wichtiger Schritt, in einer Beziehung die engsten Bezugspersonen des Partners oder der Partnerin kennenzulernen. Und mein Tipp für heute ist aber, auch mal alleine mit der Person Zeit zu verbringen. Also deine engste Bezugsperson ist ja deine Mutter. Und ich fand es total schön, mal mit ihr und den Hunden spazieren zu gehen, ohne dass du dabei warst. Weil da entstehen nochmal ganz andere Gespräche und das kann auch einem ein tieferes Verständnis für den Partner und seine Werte und so generell seine sozialen Dynamiken ermöglichen. Und die engste Bezugsperson können die Eltern sein, können aber auch Freunde sein, können Geschwister sein. Also bei mir wahrscheinlich meine Schwester.
Ja, da hatte ich auch ein schönes Gespräch. Am Wasser in der Türkei sind wir an dem Dock da vorbeigelaufen. Weißt du noch, wo ich meine? An der Marine da?
Am Hafen von Fethiye.
Genau, es war mega schön. Ja, und jetzt kommt noch die spicy Frage.
Ja, hast du eine für mich?
Ja, natürlich. Da wollte ich dich fragen, weil du ja die kleine Strap-on-Queen bist. Warum magst du Strap-on und wie fühlt sie sich an oder was genau magst du daran?
Ah, krass, haben wir darüber noch nie im Podcast geredet?
Mm-mm.
Stimmt, ich glaube, ich wollte mal eine ganze Folge über Strap-on machen. Und dann meintest du aber, das Thema füllt keine ganze Folge. Hast wahrscheinlich recht. Ja, also was ich daran so gerne mag. Dazu muss ich, glaube ich, ganz kurz einmal über Sex an sich erzählen. Also für mich fühlen sich Orgasmen schon echt schön an. Also klar, Orgasmen sind geil und auch der Weg dahin meistens. Aber Orgasmen können mich nie komplett befriedigen. Also geben mir nicht das Gefühl von optimaler Befriedigung. Also wenn du mich zum Beispiel fixst, dann will ich mich sexy fühlen und begehrt fühlen. Und das ist dann das, was im Endeffekt mir sehr, sehr viel gibt beim Sex. Also das ist eine ganz emotionale Ebene und gar nicht der Orgasmus unbedingt. Ich glaube, das ist wichtig zu wissen, um das zu verstehen. Weil wenn ich jetzt einen Strap-on anhabe, erstmal finde ich, dass ich extrem gut damit aussehe. Also ich finde, das steht mir. Deshalb fühle ich mich auch direkt sehr gut. Und wenn ich dann beispielsweise eine Frau vor mir liegen habe und in sie eindringe, während sie mir in die Augen schaut und ich spüre, wie sehr sie das genießt und wie sie mehr davon will und wie vor allem aber auch ich die Kontrolle habe, dann befriedigt mich dieses Gefühl mehr als jeder Orgasmus das je könnte. Also das beflügelt mich dann richtig.
Sehr interessant. Ist auch so ein bisschen auch der Grund, warum du bei Gesprächen lieber zuhörst, oder? Wenn wir zum Beispiel im Park sind oder so, dann magst du es ja auch voll gerne, einfach nur da zu liegen, ein bisschen People zu watchen und einfach Gesprächen zuzuhören, wie andere Spaß haben zum Beispiel.
Ja, stimmt, genau. Das Einzige, was ich am Sommer auch gerne mag, ist, wenn man abends durch die Straßen geht und sieht, wie andere Menschen noch Spaß haben und zusammensitzen und Aperol trinken und die Zeit genießen. Also ich will da nicht dabei sein, aber ich mag das zu sehen. Also ich mag einfach zu sehen, wie andere Spaß haben. Und wenn ich dann natürlich auch noch der Grund dafür bin, also wie beim Sex und mit Strap-on, das ist natürlich dann
Special.
10 von 10. Und letzte Nacht dich dann, na egal.
nee, es war schön. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Und wir hören uns wieder in bald.
Ja, es ist echt schwierig momentan. Vor allem, du bist jetzt auch wieder dann weg für eine Woche. Du bist auf einer Hochzeit.
Ja, nächste Woche, oder? Nächste Woche bin ich dann schon wieder kurz auf Ibiza. Zwei Freunde von mir haben ihre Hochzeit dort. Ich werde der Chefkoch dort sein, für die ganze Crew kochen. Zwischendurch immer lernen. Es wird, glaube ich, ziemlich stressig, aber es wird bestimmt auch schön. Und dann freue ich mich auch wieder in Berlin zu sein.
Bis dann.
Bis dann. Mua.